Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Ob das Konto pickepacke voll ist oder ganz tief im Dispo, das haben die meisten von uns im Blick und auch im Griff. Und auch mit der Zeit können wir meistens ganz gut umgehen, weil es ja so Sachen gibt wie Wecker oder Kalender. Also das können wir alles ganz gut überblicken, auch weil es dazu halt passende Tools gibt. Was wir aber nicht so im Blick haben, das ist unser CO2-Verbrauch. Das meint Thomas Franke, der ist Professor für Ingenieurpsychologie und kognitive Ergonomie an der Uni Lübeck. Und ich habe ihn gefragt, warum wir eigentlich nicht so einen guten CO2-Überblick haben.
Es ist ja so, dass wir mit anderen Ressourcen eigentlich ziemlich gut umgehen können und das ja auch über unser Leben gelernt haben, zum Beispiel Zeit. Wenn wir jetzt mit dem Auto unterwegs sind und wir sind mit den Kindern unterwegs, zum Beispiel meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter, sie sind 10, 13 und 16, aber als die kleiner waren, dann war das natürlich so eine Frage, wann sind wir denn da? Naja, es dauert noch eine halbe Stunde, aber was ist denn eine halbe Stunde? Ein kleineres Kind, dann sage ich vielleicht, na, das ist ungefähr so eine Sendung mit der Maus und dann hat man Verständnis, ne, weil man das für sich einordnen kann. Das heißt, wir lernen tagtäglich besser Zeit einzuordnen. Und das machen wir auch als Erwachsene noch. Ne? Wir sozusagen haben einen ständigen Lernprozess. Ne? Ich weiß, wie lange eine halbe Stunde Autofahrt, ne? Ich habe da sofort ein Gefühl dafür. Aber wie viel CO2 eine halbe Stunde Autofahrt oder 10 Kilometer Autofahrt produzieren, woher weiß ich das? Und gleichzeitig ist natürlich Zeit etwas, was so unmittelbar feststellbar ist und Geld zum Beispiel was ich ja sogar anfassen kann. Ne? Aber CO2 ist per Definition erstmal ungreifbar. Ne? Das ist sozusagen einfach was ich mir schlecht vorstellen kann. Da sind wir einfach, Menschen sind nicht dafür gemacht, mit CO2 umzugehen.
Okay, aber ich kann mich natürlich informieren und mir dieses Wissen dann aneignen. Das heißt, vielleicht bin ich auch einfach zu faul.
Absolut. Also es ist natürlich so, dass man sagen könnte, es ist nicht so, dass wir es quasi als Menschen nicht dafür geeignet sind, uns damit auseinanderzusetzen, sondern wir sind ja anpassbar, das ist ja das Schöne am Menschen und wir können uns bilden. Und ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht an so einer Art Aufklärung 2.0 oder am Anfang an so einer Aufklärung 2.0 stehen, wo wir tatsächlich ein gigantisches Bildungsprojekt vor uns haben. Und ich meine, wenn man sich nur mal überlegt, wenn man wieder auf das Geld- und Zeitthema zurückkommt, da hat es ja nur einige hundert Jahre gedauert, bis wir so tolle Tools haben wie Bezahlservices, wo ich mit dem Handy bezahlen kann. Und genau, oder zum Beispiel die ganzen To-Do-Tools, die jetzt aufpoppen. Wir zum Beispiel hier als Arbeitsgruppenbereich Ingenieurpsychologie probieren sehr viel auch so moderne Arbeitstools auf. Und trotzdem dauert das über Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt stehen wir an einem Punkt, von dem wir eigentlich schon ja lange stehen, aber jetzt wird uns richtig deutlich, wo wir diesen gleichen Lernprozess und den Tool-Entwicklungsprozess durchlaufen müssen für CO2 in kürzester Zeit. Wir brauchen quasi nicht einen Faustkeil für CO2-Tracking, sondern wir brauchen eigentlich quasi einen Begleiter, der genauso intelligent ist wie, was weiß ich, der bestmögliche CO2-Ökobilanzierungsexperte. Und der mich begleitet in meinem Alltag und der mir meine Fragen beantwortet und der mir sagt, was kann ich tun und der mir das auch noch einfacher macht und sagt, ja okay, Thomas, du kannst schwer auf Fleisch verzichten, das habe ich jetzt gelernt, ich gebe dir mal wieder einen Tipp, iss doch vegetarisch in der Mensa, das schaffst du scheinbar nicht, aber du könntest ganz einfach zum Beispiel zu Hause die Temperatur um 2 Grad reduzieren, das würde dich gar nicht stören, dir ist es sowieso immer zu warm und damit könntest du viel mehr CO2 einsparen als mit dem Verzicht auf Fleisch zum Mittagessen. Natürlich sollten wir beides tun, aber letztendlich ist es ja ein kontinuierlicher Lernprozess. Also die Frage, wo fange ich an, wo hole ich den Menschen ab und wie kann ich dann Stück für Stück ihm helfen, ihm oder ihr quasi CO2-freundlicher oder klimafreundlicher Entscheidungen zu treffen.
Das heißt, das könnte dann über eine App funktionieren, die auf meinem Handy mich quasi die ganze Zeit beobachtet und mir sagt, was Sie gerade erzählt haben hier, kauf das vielleicht mal nicht oder wenn du das kaufst, dann ist so und so viel CO2 in der Welt.
Absolut. Also wir nennen das immer so ein bisschen pointiert Fitness-Tracker für CO2. Und es gibt ja heute schon Portale, wo ich mich informieren kann, zum Beispiel beim Umweltbundesamt, den CO2-Rechner. Da kann ich quasi meinen Lebensstil reflektieren. Aber das Lebensstil ist natürlich schön und gut, aber wir stehen ja quasi ständig in jeder Sekunde unseres Lebens vor Entscheidungen, die letztendlich CO2-Implikationen haben. Und das Spannende ist ja, dass wenn man mal diese One-Ton-Future, also eine Tonne CO2 pro Mensch pro Jahr, was ja eine Zielstellung ist, auf die wir uns hinbewegen, wenn wir die Klimaziele von Paris ernst nehmen. Was heißt das? Das heißt ja, 2,7 und ein paar zerquetschte, also rund 2,7 Kilogramm CO2 pro Tag. Und ich weiß nicht, ob Sie wüssten, wie viel CO2 Sie so heutzutage ausstoßen. Also ich weiß es nicht. Und das Spannende ist, wenn wir dem Durchschnitt entsprechen würden, wären das, glaube ich, so ungefähr 26 Kilogramm pro Tag. Also wenn wir sagen, das ist unser Fitnessprogramm, quasi von 26 Kilo auf 2,7 Kilo runter, das ist enorm. Ne, das ist sozusagen schon, da brauchen wir jetzt schon einen guten Fitnesstrainer, der uns hilft, quasi unsere Handlungen zu reflektieren. Und gleichzeitig ist es natürlich super frustrierend, die ganze Zeit mit meiner persönlichen Fehlbarkeit konfrontiert zu werden. Also müssen wir schon schauen, wie können wir das so gestalten, dass es für die Menschen kein Frustthema ist, sondern wirklich Freude und Spaß macht. Wir stehen vor der Herausforderung, viele super spannende und gleichzeitig wichtige psychologische Designherausforderungen zu lösen, nämlich wie motivieren wir uns selbst, wie motivieren wir andere und wie halten wir die Motivation aufrecht, uns mit unserer persönlichen CO2-Bilanz zu beschäftigen. Ich glaube, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe für Psychologie und Mensch-Computer-Interaktionsforscher.
Thomas Franke ist Prof an der Uni Lübeck und er hat vor einer Weile eine kleine Studie gemacht unter Studierenden. Er wollte wissen, ob die sich Gedanken machen über ihren CO2-Verbrauch, ob die das manchmal nachrechnen zum Beispiel, wenigstens so grob. Und die Antwort war, ja, viele machen das oder wollen das machen. Und da hat sich Thomas Franke gedacht, super, dann mache ich mir jetzt weiter Gedanken über so eine Art Schrittzähler oder Fitness-Tracker für unseren CO2-Verbrauch. Und genau diese Gedanken macht er sich jetzt, hat er mir erzählt.
Sagen wir mal, in 5 Jahren, wir haben alle die perfekte CO2-Tracking-App. Wie würde die aussehen? Ich stehe am Morgen auf, mein Wecker klingelt. Ich bügel mein Hemd, das habe ich da schon CO2 produziert. Naja, okay, ich habe Strom verbraucht, zum Beispiel Licht, zum Beispiel mit dem Bügeleisen. Dann war ich vielleicht unter der Dusche, dann habe ich mir einen Kaffee gemacht. Und bei vielen, vielen Aspekten könnte ich natürlich durch eine leichte Veränderung meines Verhaltens schon zum Beispiel etwas Strom sparen. Und dann ist natürlich sofort die Frage von einem Nutzer oder einer Nutzerin, ja, wenn ich jetzt Strom spare, habe ich dann auch CO2 gespart? Oder hier in Schleswig-Holstein, wo ich wohne, ist da nicht sowieso so viel Grünstrom? Also es sind viele, viele Fragen, die einfach eine Unsicherheit in der Handlungsregulation, also dem Umgang mit den CO2-Implikationen meiner Handlung bewirken. Und das heißt, diese Fragen müsste das System, quasi der intelligente Begleiter, beantworten. Und das ist letztendlich eine Datenfrage. Die Frage ist also, wie wir viele tolle Tools der Digitalisierung, gerade dem Bereich, dass wir tendenziell immer mehr Daten verfügbar haben über das System Welt, also zum Beispiel Open Data, wie können wir das sozusagen nutzen, um Menschen Informationen auf diese Fragen zu liefern? Und ich glaube, das ist ziemlich gut möglich. Und dann ist natürlich die andere Frage, wie bringe ich das in ein System, in eine App, ohne dass der Mensch sich die ganze Zeit gegängelt fühlt oder bevormundet oder kontrolliert oder beobachtet. Wir müssen uns schon auch gleichzeitig nicht nur mit der Beziehung zwischen Mensch, Natur und Technik, sondern auch mit der Beziehung zwischen Mensch und Technik beschäftigen. Also wir brauchen insgesamt ja auch bessere Technik.
Und dann kommt ja noch dazu, dass es ja um ein Thema geht, das irgendwie unbequem ist. Also mich interessiert vielleicht einen Moment lang im Supermarkt, kaufe ich jetzt diese Mango oder nicht? Dann sagt mir die App das vielleicht, aber in einem Moment bin ich vielleicht glücklich, aber im anderen denke ich so, ach Gott, ey, das interessiert mich jetzt alles nicht. Ich will das jetzt einfach kaufen oder ich möchte jetzt nicht, dass meine App weiß, dass ich heute 2 Kaffee getrunken habe oder so oder dass ich mal richtig geheizt habe. Und dann mache ich die App halt wieder aus.
Ja, und das ist eine super spannende Forschungsfrage, weil auf welcher Ebene möchten Sie persönlich Ihre CO2-Bilanz optimieren? Auf der Ebene des Tages, der Stunde, des Jahres? Und es kann ja durchaus sein, dass ich mal einen fastenfreien Tag mache, ne? Dass ich sage, okay, heute ist mir mal alles egal, heute lebe ich mal so, dass ich mich nicht einschränken muss und morgen beherrsche ich mich dafür wieder. Oder vielleicht ist das auch gar nicht gut, ne? Vielleicht ist es auch eher gut, dass ich sage, okay, ich versuche kontinuierlich mit kleinen Schritten besser zu werden und letztendlich mir ja irgendwann auch Gewohnheiten anzueignen, dass es mich gar nicht mehr stört. Also ich meine, es gibt ja genug Menschen, die es geschafft haben, auf Fleisch zu verzichten und nach einer ganzen Weile vielleicht überhaupt kein Fleisch mehr ausstehen können, die sozusagen nicht mehr rückfallgefährdet werden hinsichtlich dieser Handlung, die relativ viel CO2 produzieren kann, je nachdem, welches Fleisch ich esse und so weiter und so fort und welche Mengen natürlich auch. Also letztendlich ist das eine sehr spannende Forschungsfrage, die wir dringendst klären sollten, weil ich glaube, ohne diese Frage zu klären, würde es nicht funktionieren, sondern wir werden nur dabei bleiben, dass viele Menschen sagen, das ist nichts für mich, das würde ich niemals anfangen, mir so ein CO2-Tracker, schon das Wort CO2-Tracker klingt ja ein bisschen wie CO2-Fußfessel. Na, also das ist ja quasi wirklich was man vermeiden muss und auch ich habe da noch keine perfekten Antworten. Was wir wollen, ist, dass Menschen reflektierte und mündige Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, das können sie heute nicht. In gewisser Weise ist es quasi nicht so, dass wir den Menschen Freiheit nehmen wollen im Umgang mit CO2, sondern wir wollen erstmal Entscheidungsfreiheit geben. Weil wie kann man sagen, ich bin frei, wenn ich uninformiert bin und mich quasi wieder besseres Wissens entscheiden muss oder ohne Wissen entscheiden muss?
Und was glauben Sie, wann wird das soweit sein, dass ich im Supermarkt stehe und mir meine App oder wer auch immer sagt, hier Christoph, kauf mal die Sojamilch oder die Hafermilch oder die Kuhmilch oder zumindest mir die Informationen gibt, wie viel CO2 ich jeweils verbrauchen würde. Wann ist das so?
In gewisser Weise ist das schon heute so, weil es gibt ja schon, es ist ja quasi auch nicht so, dass wir komplett von Null starten. Es gibt ja jetzt schon auch, also da lohnt sich eine Google-Suche. Es gibt jetzt schon tolle Apps und ich will da jetzt gar nichts Einzelnes rausgreifen, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel klimafreundlicher Konsum. Es gibt viele tolle Akteure, die da schon was lostreten, aber das ist ja quasi nicht nur die Entscheidung Sojamilch oder Hafermilch, sondern schon auch, okay, wie lang war der Transportweg dieser Packung Milch? Wie lang steht das jetzt hier schon? Wie ist dann die Klimatisierung des Geschäftsraums und so weiter? Also es sind so viele Teilfaktoren. Das ist die Frage der Ökobilanzierung. Und dann ist die andere Herausforderung tatsächlich, wie lange dauert es, bis wir Systeme sehen, die wirklich so sind, dass sie sich für uns anfühlen wie die bestmögliche App, die wir sonst auf unserem Handy haben. Und ich würde mal sagen, dass wir das durchaus in 2-3 Jahren schaffen könnten. Das Problem ist aber, dass aktuell aus meiner Sicht noch viel zu wenig Bewegung in diesem Bereich der Forschung ist. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass wir darüber reden, weil ich hoffe, dass es vielleicht noch mehr Forscher, die im Bereich Mensch-Computer-Interaktion, Digitalisierung unterwegs sind, angeregt werden, noch mehr zu tun. Auch da ist es nicht so, dass niemand etwas dazu forscht, aber ich glaube, wir können noch Größenordnungen mehr in dem Bereich tun. Und wenn es jetzt noch geeignete Rahmenbedingungen dafür gibt, dass man diese Forschung und Entwicklung tatsächlich vorantreiben kann, ich glaube, dann können wir eigentlich relativ schnell wirksame Lösungen produzieren.
Und das könnte dann eben so eine App sein, die so eine Art CO2-Tracker ist. Thomas Franke war das. Der ist Professor für Ingenieurpsychologie und kognitive Ergonomie an der Uni Lübeck. Er hat erzählt über so eine Art Schrittzähler für unseren CO2-Verbrauch, weil die meisten von uns eben eher nicht so richtig einschätzen können, wie viel CO2 wir eigentlich verbrauchen.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.